ARD.
SWR Kultur. Forum.
Armutszeugnis oder Fortschritt? Wie gut ist die Familienpolitik der Ampel? Mein Name ist Doris Maul. Hallo. Bei ihrem Amtsantritt hatte sich die Ampelregierung gesellschaftlichen Fortschritt auf die Fahnen geschrieben. Kein Kind darf in Armut aufwachsen, heißt es im Koalitionsvertrag. Gut zwei Jahre später liegt die Kindergrundsicherung nach monatelangem Gezerre vorerst auf Eis. Das Elterngeld wurde ausgabenreduzierend, wie es heißt, reformiert. Und auch sonst sind viele familienpolitische Vorhaben, wie etwa die Verantwortungsgemeinschaft, noch nicht umgesetzt. Wie fortschrittlich ist die Familienpolitik der Ampel? Muss die Hilfe für Familien effektiver werden? Und wenn ja, wie? Darüber möchte ich in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren. Meine Gäste heute sind der Armutsforscher Professor Dr. Christoph Butterwegge, der Wirtschaftsjournalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Dr. Rainer Hank und die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin Professor Dr. Jutta Almendinger. Frau Almendinger, über die Familienpolitik unter Angela Merkel haben Sie in einer Sendung, die wir 2014 zusammen gemacht haben, gesagt, Zitat, in der Familienpolitik in Deutschland werden Puzzleteile zusammengesteckt, die nicht zueinander gehören, Zitat Ende. Mittlerweile sind ja nun 10 Jahre vergangen. Passen die Teile inzwischen, also seit Amtsantritt der Ampelkoalition, besser zusammen?
Nö, eigentlich passen sie nicht zusammen, weil wir immer noch sozusagen das Spannungsfeld haben, etwas für Kinder zu tun, so nach dem Motto, alle Kinder sollen gleich sein, sollen in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen. Auf der anderen Seite haben wir mit dem Elterngeld etwas, was ja lebensstandardbewahrend ist, also jeder nach seinen Möglichkeiten und vorgängigen Verdienst, wie das Arbeitslosengeld beispielsweise. Dann haben wir auf der anderen Seite ein Spannungsfeld zwischen Mitversicherung bei der Krankenversicherung kostenlos und Ehegattensplitting und auf der anderen Seite ein Unterhaltsrecht, welches verlangt, dass Frauen nach 3 Jahren der Scheidung auf eigenen Beinen steht. Es passt nicht zusammen, es sind unterschiedliche Karotten, unterschiedliche Linien und von daher bleibe ich langweilig bei dem, was ich vor 10 Jahren sagte.
Herr Butterwegge, Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Armut, mit Armut von Erwachsenen und Kindern, von Familien. Würden Sie sagen, den armen Familien in Deutschland geht es seit Dezember 2021, also seit die grün-rot-gelbe Koalition ins Amt gekommen ist, besser als unter den Vorgängerregierungen?
Nein, alle Bundesregierungen haben in den vergangenen 30 Jahren nichts Wirksames gegen die Familien- und Kinderarmut getan. Also Kinder sind arm, weil Familien arm sind. Es hat einige Reformen gegeben, schon vor der Ampel, aber es ist für die Familien am Ende nichts herausgekommen und die Ampel hat eigentlich bezogen auf die Kindergrundsicherung bis jetzt nur gestritten.
Rainer Hank, Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, kein wirklicher Freund staatlicher Familienpolitik in Form finanzieller Transferleistungen. Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, Geld für Kinder und Familien in die Hand zu nehmen, um deren Leben zu verbessern? Immerhin steht der Schutz der Familie ja in unserem Grundgesetz.
Ja, da gehört er auch hin. Und so radikal bin ich nun auch wiederum nicht zu sagen, es soll kein Geld geben, das wäre selbst mir zu radikal. Aber wir wissen, wie der Zusammenhang zwischen Geldleistungen und der Lebenslage der Menschen ist, das wissen wir nicht. Oder noch viel mehr, wir sehen in den letzten, wie man es haben mag, 75 Jahren, seit es das Grundgesetz und die Bundesrepublik gibt, hat sich der Sozialstaat immer weiter ausgeweitet und die Armut, wenn ich richtig lese, jedes fünfte Kind ist arm, was immer das heißt, werden wir vielleicht noch diskutieren, die Armut hat sich nicht verändert. Daraus schließe ich mit meinen Grundrechenarten, dass Geld allein die Lage wohl nicht ändert. Und da wäre ich bei Frau Almendinger. In der Tat, es ist ein Förderzoo, den niemand überblickt und die Ziele sind völlig unklar. Geht es um Armut? Geht es darum, dass die Menschen mehr Kinder bekommen sollen? Oder dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf größer wird. Das purzelt alles durcheinander. Eines würde ich gerne noch sagen, die Voraussetzung Ihrer Sendung, Frau Maul, die teile ich nun nicht, dass die Ampel nichts für den Sozialstaat und für die Familien gemacht hat. Das Gegenteil ist wahr. Das Bürgergeld ist extrem ausgeweitet worden und das betrifft eben nicht nur Vater, Mutter, sondern alle Kinder, die da sind. Und das Wohngeld wird immer gern vergessen, ist von 600.000 Anspruchsempfängern auf 1 Million ausgeweitet worden.
Dieser Schluss, Herr Hang, Anfang zu sagen, obwohl der Staat so viel Geld ausgegeben hat, hat sich die Kinderarmut und auch die Armut der Familien nicht verringern lassen. Daraus den Schluss zu ziehen, also sind diese höheren Leistungen eigentlich verpufft oder wir brauchen sie eigentlich auch nicht. Natürlich ist Armut mehr als wenig Geld zu haben. Und niemand sagt übrigens, wir wollen nur mit Geld fördern, Herr Hank, sondern natürlich ist klar, Kinder müssen individuell gefördert werden, sie müssen infrastrukturell gefördert werden durch eine bessere soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. Sie müssen aber auch institutionell gefördert werden. Das alles ist mit Bildung alleine, die Sie immer gerne in den Vordergrund rücken, nicht zu
leisten. Jetzt sind Sie unmittelbar eingestiegen. Ich möchte das doch jetzt noch mal ein bisschen entschleunigen. Also erstens, die Voraussetzung der Sendung trifft nicht zu, haben Sie gesagt, Herr Hank, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, dass die Ampelregierung nichts für Familien getan hätte und keine sozialstaatlichen Maßnahmen umgesetzt. Das ist nicht die Voraussetzung der Sendung. Also wir wollen überprüfen, wie fortschrittlich die Ampelregierung in ihrer Familienpolitik ist. Und wie wir ja jetzt schon gemerkt haben, wir müssen das so ein bisschen systematisch angehen. Ich möchte das tun, indem wir vielleicht zunächst mal anfangen, tatsächlich mit der Hilfe für die Kinder, und zwar mit dem Konzept, das die Koalition ja als ihr wichtigstes sozialpolitisches Projekt bezeichnet hat, nämlich der Kindergrundsicherung. Es wurde hier schon gesagt, jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als arm. Hilft die von der grünen Familienministerin Lisa Paus ursprünglich mit 12 Milliarden Euro veranschlagte und ja mittlerweile auf 2,4 Milliarden geschrumpfte Kindergrundsicherung, um diese Armut nachhaltig zu bekämpfen?
Also für jedes Kind kommt, wenn man es ausrechnet und auch natürlich die Ausgaben für die zusätzliche Bürokratie, die nötig ist, mit einberechnet, 36 Euro im Monat heraus. Und natürlich reicht das hinten und vorne nicht. Also vor allen Dingen, denke ich, verbirgt sich natürlich hinter diesem Streit um das Geld etwas ganz anderes, nämlich ein unterschiedliches Verständnis von Armut. Lisa Paus hat die Vorstellung, dass auch die Leistungen erhöht werden müssen. Dass also das, was früher Hartz IV war und was jetzt das Bürgergeld für Familien und Kinder ist, dass das nicht ausreicht, um aus der Armut zu kommen. Und da hat sie recht, weil wenn man die Kriterien der Europäischen Union anlegt, dass derjenige oder diejenige als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, dann sind eben diejenigen, die im Bezug von Bürgergeld sind, arm nach den Kriterien der Europäischen Union und auch übrigens viele andere Familien, die wir meistens aus dem Blick verlieren. Die FDP hat aber ein Armutsverständnis, das besagt, in dem Moment, wo ein Mensch oder in diesem Falle eine Familie und Kinder sich im Transferleistungsbezug des Sozialstaates befinden, in dem Moment sind die Betreffenden nicht mehr arm. Das bedeutet, wenn man es weiterdenkt, dass ein Staat in Afrika oder wo auch immer mit einer minimalen Sozialleistung, die er aber allen gibt, dafür sorgen könnte, dass niemand arm ist. Das ist natürlich eine Vorstellung von Armut, die völlig an den Realitäten, insbesondere eines so wohlhabenden, wenn nicht reichen Landes wie der Bundesrepublik, vorbeigeht. Und deswegen finde ich, dass dieser Konflikt, der immer über das Geld ausgetragen wird und der so scheinbar ein haushaltspolitischer Konflikt ist, dass der in Wirklichkeit einer ist, der ganz tief an das Grundverständnis von uns geht, nämlich was verstehen wir unter Armut und wie wollen wir sie dann, wenn wir wissen, was sie ist, auch tatsächlich bekämpfen.
Ja, ich möchte jetzt noch mal fragen, Frau Almendinger, was ist denn eigentlich das qualitativ Neue an den Plänen zur Kindergrundsicherung? Eigentlich bündelt sie doch nur die Hilfen, die es bislang schon für Kinder gibt. Also aus den 5 verschiedenen Einzelleistungen soll eine einzige Leistung gemacht werden, nämlich aus dem Kindergeld, dem Kinderzuschlag, dem Kinderregelsatz nach Sozialgesetzbuch 2 und Sozialgesetzbuch 12 und eben diese Teile des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen zusammengefasst werden. Also nochmal, was ist das qualitativ Neue daran?
Ja, also ich hätte jetzt genauso auch begonnen, dass ich natürlich dieses Konzept, diese ganzen Maßnahmen zusammenzuführen, ganz, ganz großartig finde. Und das ist auch etwas Neues. Das hat es auch in der Vorgängerregierung so nicht gegeben. Das Zweite ist, dass es nicht unbedingt zu mehr Ausgaben führen muss, weil viele dieser Ausgaben hier schon budgetiert sind, aber nicht abgerufen werden. Wir wissen beispielsweise, dass bei dem Kinderzuschlag nur so ungefähr, da gehen die Zahlen zwischen 20% und 30% rufen das ab. Die anderen rufen das nicht ab, teilweise, weil sie überhaupt nicht wissen, dass ihnen diese Leistung zusteht, weil sie nicht wissen, wo sie diese Leistung abrufen müssen, weil sie die Mechanismen nicht verstehen. Und hier dieses von vielen als böses Wort bezeichnete Hohlschuld zu Bringschuld. Also der Staat setzt die Leute sozusagen in die Situation, nicht betteln zu müssen, sondern das Geld kommt automatisch zu ihnen. Das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Konzeptveränderung. Einfach weil wir wissen, dass dadurch insbesondere Eltern, die aus dem Migrationshaushalt oder mit Migrationsgeschichte kommen, die wenig gut Deutsch kennen, die eine geringe Bildung haben, an das Geld kommt, welches ihnen schon lange zusteht. So, und dann müssen wir ein drittes noch mit berücksichtigen, dass natürlich mit diesem ganzen Konzept der Kindergrundsicherung auch eine Neuberechnung des Mindestsatzes, also sozusagen dessen, was ein Kind mindestens braucht,
aussteht. Das Kinderexistenzminimums, oder?
Das ist genau der Ausdruck und das liegt bei Herrn Heil. Und das würde dann tatsächlich zu diesen Mehrausgaben führen, aber das ist ja noch gar nicht berechnet, sodass es für mich auch absolut nachvollziehbar ist, dass die Zahlen, was letztendlich so eine Kindergrundsicherung kostet, so weit auseinandergehen.
Herr Hank, Sie haben jetzt die Chance, das zu bündeln sozusagen. Wir wollen ja auch das, was der Herr Butterwegge gesagt hat, über die unterschiedlichen Ansätze zum Verständnis von Armut und Kinderarmut nicht einfach so in der Luft hängen lassen und dann eben auch Ihre Position zu den Plänen zur Kindergrundsicherung.
Ja, ich versuche kaum was in der Luft hängen zu lassen. Beginne mit der geplanten Kindergrundsicherungsreform. Selbst wenn man die Ziele und die Voraussetzungen teilt, ist es eine der am schlechtesten gemachten sozialpolitischen Reformen, die ich in gut 30 Jahren als Wirtschaftsjournalist gemerkt habe. Es ist fahrlässig, einfach mal so out of the blue zu sagen, wir brauchen halt mal 12 Milliarden, ohne irgendeine Begründung, warum gerade 12 Milliarden Kinderarmut verhindern oder aufheben sollen. Und dann aber auch bereit sein zu sagen, ja, da haben wir schon Verhandlungsmasse drin, wir können es auch mit 2,5 Milliarden machen. Das ist das eine. Es ist nirgends begründet, tatsächlich nirgends begründet, warum mehr Geld aus der Armut führt, sondern mehr Geld in einer armen Familie heißt halt, dass die arme Familie mehr Geld hat zum Geld ausgeben, aber dadurch befreien sie sich noch nicht von ihrer armen Lebenslage. Das zweite ist, häufig kritisiert worden, ist die Bürokratie. Die sie schafft. Also sie macht aus Hilfe, was das Bürgergeld betrifft, aus einer Hand durch die Jobcenter, macht sie zwei unterschiedliche Anlaufstellen. Das soll nun eine große Reform sein. Es ist eine Komplikation, zu der sie dann auch sagt, ich brauche 5000 Stellen, ist jetzt mehrfach verhöhnt worden. Würde ich gar nicht so weit gehen. Ich würde nur sagen, wenn das auch wieder eine Zahl ist, die einfach beliebig wieder reduziert und erhöht werden kann, dann zeigt das doch, diese Reform ist wirklich, wirklich mit der heißen Nadel gestrickt. Und es zeigt aber auch nebenher ein Problem des Sozialstaates. Er fördert und fördert mit Geld, aber er baut dadurch immer mehr Bürokratie auf. Leaky Bucket nennt man es das. Ein löchriger Eimer. Viel Geld, was die zahlen ja die Bürger, kommt ja nicht vom Himmel und es kommt Gott sei Dank auch nicht aus der Verschuldung, solange es noch die Schuldenbremse gibt. Leaky Bucket, vieles versickert in der Bürokratie.
Herr Hank, was Sie gerade als Beispiel...
Ich habe nur ausgeredet, aber okay.
Ja, Sie haben gerade aber so ein schönes Beispiel gebracht, wie die Kindergrundsicherung mehr Bürokratie schafft. Und da will ich Ihnen erklären, dass das nicht der Fall ist. Weil Sie haben gesagt, jetzt sind zwei Stellen zuständig, nämlich die neu zu schaffenden Familienservicestellen der Bundesagentur für Arbeit und die Bundesagentur bzw. das Jobcenter. Das ist auch jetzt schon der Fall. Wenn eine Familie Bürgergeld beziehen will, muss sie für die Kinder bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit das Kindergeld beantragen. Sie bekommt es dann zwar abgezogen beim Bürgergeld, aber es sind zwei Stellen zuständig. Das heißt, das ändert sich überhaupt nicht. Und wenn Sie dafür sorgen wollen, dass wirklich alle armen Familien auch die ihnen zustehenden Leistungen bekommen, dann brauchen sie dafür einfach, ich finde, dass Bürokratie bei uns so ein Schimpfwort ist. Bürokratie war doch als die bürgerliche Gesellschaft, der Sie sich doch als Liberaler verpflichtet fühlen, als die gegründet wurde, war das doch das Fortschrittlichste, was es gibt, weil dieser Feudalstaat...
Aber es geht um Ineffizienz.
Ja, das behaupten Sie, diese Bürokratie besteht doch noch gar nicht. Wie wollen Sie denn sagen, dass die ineffizient sind?
Wir wollen uns da jetzt nicht verhaken. Jetzt kommt Frau Almendinger.
Ich möchte zunächst mal sagen, dass dieses, was Herr Hank jetzt mehrfach sagte, dass mehr Geld der Familien den Kindern nicht zugute kommt, dass das empirisch so nicht dargelegt werden kann. Weil wir gerade sehen, dass bei armen Familien dieses Geld, welches zusätzlich dann reinkommt, hauptsächlich für die Kinder ausgegeben wird. Das ist eine harte empirische Fakten. Das sieht man bei alleinerziehenden Müttern noch mal mehr als bei Familien mit Vater und Mutter. Aber auch da ist es signifikant so, die Kinder werden davon profitieren. Und wir sehen auch, dass wenn mehr Geld in die Familie kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch in der Schule ein größerer Erfolg erzielt wird, also die Bildungsarmut reduziert wird, auch positiv korreliert, also auch da etwas getan werden kann, was nicht heißt, dass wir genug für die Schulen tun. Darauf kommen wir hoffentlich nachher nochmal. Und wenn man über diesen Leaky Bucket, das ist auch ein Wort, welches ich gerne benutze, aber dann nenne ich immer das Ehegattensplitting, weil das 20 Milliarden Euro kostet, viel, viel mehr Geld als das, über was wir uns im Moment unterhalten. Und da die Ineffizienzen ja extrem hoch sind.
Also da sind wir uns einig, Frau Almdinger, haben wir schon häufig besprochen. Ich bin auch ein großer Gegner des Ehegattensplittings.
Vielleicht können wir dann auch
Fehlanreize und passt längst nicht mehr in die Zeit. Lassen Sie mich aber zwei Sachen gerade noch sagen.
Aber das könnte man nehmen, das Geld transformieren und könnte es dann tatsächlich zielgenau an die Kinder bringen. Und dieses Zielgenaue ist ja etwas, was wir überhaupt noch nicht besprochen haben.
Und vielleicht können wir dann den steuerlichen Kinderfreibetrag. Ich finde, das ist ein Punkt, über den wir unbedingt reden müssen, dass die Kinder der Chefärzte, die Kinder der Bankdirektoren, die Kinder der Topmanager, dass die weiter über 100 Euro pro Monat mehr für ihre Kinder bekommen. Also ich kann auch sagen,
Herr Butterbeke,
genau,
da brauchen Sie gar nicht so weit zu gehen. Ich bekomme das als ganz normale Professorin auch.
Ja, ich bekomme es auch, also, aber nicht in voller Höhe, Frau Almendinger.
Ja,
Sie bekommen es nicht in voller
Sie
Höhe, sondern dazu
nicht,
müssen Sie 600.000 Euro
in voller
Jahr
Höhe
verdienen.
Nicht. Aber
das tun Sie hoffentlich nicht als Professorin.
Ich möchte noch mal an die Systematik erinnern. Kurz. Also deswegen lassen Sie uns noch mal bei dieser Kindergrundsicherung, dem Konzept bleiben. Und ich glaube, Herr Hank, Sie hatten gesagt, Sie hätten noch zwei Dinge zu sagen.
Genau. Ich wollte vor allem, weil mir das sehr wichtig scheint, und da ist der Dissens einfach groß und man kann beide Positionen einnehmen. Die Verteidigung, die Frau Almendinger gemacht hat, von der Bringschuld des Staates. Das halte ich für eine Zäsur in der Tat im Sozialstaatsverständnis. Insofern kann man wirklich nicht sagen, dass die Ampel da nichts macht. Im Gegenteil, das behauptet, die Ampel sei ein Fortschritt, dass nun der Staat von sich aus den Menschen sagt, was sie alles abholen können. Und das ist was Neues.
Der Und das finden Sie gut oder nicht?
Das finde ich natürlich eine schlechte Zäsur, weil es das Unterste nach oben und das Obere nach unten kehrt. Der Staat der sozialen Marktwirtschaft in der Tradition der Freiburger Schule, auf die Deutschland so stolz ist, sagt erstmal, jeder ist selbst für sich verantwortlich. Eigenverantwortung, und die manifestiert sich vor allem dadurch, dass man sein Leben selber fristen kann durch Arbeit und Bildung. Und jetzt im Moment ist sogar die beste Zeit, wo man das machen kann, weil wir haben nicht nur Vollbeschäftigung. Händeringend wird bekanntlich überall gesucht. Und wer von Arbeit sein Leben fristen kann, das ist im Grunde die Gestalt des Bürgers, die Herr Butterwege zu Recht gerade stark gemacht hat. Mhm. Wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, nein, es gibt Ansprüche, die der Staat exekutiert, dann ist das die Umkehrung in einen Staat, der ist paternalistisch und er entmündigt seine Bürger, denn er traut ihnen schon gar nichts mehr zu. Mhm. Und insofern halte ich das wirklich für eine wichtige Veränderung, die man von beiden Seiten argumentieren kann. Ich würde alle Kraft darauf verwenden, dagegen zu argumentieren.
Ja. Und ich würde jetzt darauf sagen, ein Staat, der entmündigt, muss erstmal die Bürgerinnen und Bürger ermächtigen. Und diese Bürgerinnen und Bürger, die dieses Geld nicht abrufen, sind nicht ermächtigt worden und von daher können sie auch nicht entmündigt werden.
Herr Hang, Sie sagen, das ist was Neues, was die Ampel einführt. Wissen Sie was? 1961, da hat eine CDU-CSU-FDP-Koalition das Bundessozialhilfegesetz geschaffen. In diesem Bundessozialhilfegesetz ist enthalten, dass ein Sozialamt in dem Moment, wo jemand anspruchsberechtigt ist auf Sozialhilfe, dafür sorgen muss, dass er sie auch bekommt. Das heißt, ein Sozialamt muss eigentlich Sozialarbeiter losschicken in der Stadt und muss gucken, ob dort Obdachlose irgendwo sind und muss denen dann sagen, ihr seid anspruchsberechtigt, nach dem Bundessozialhilfegesetz Sozialhilfe zu beziehen. Das hat man zwar nicht getan, aber das ist nichts Neues, sondern der Staat, der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland hat natürlich immer schon nach dem Artikel 20, dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes, den Auftrag, genau dafür zu sorgen, dass die Armen entsprechend seine Leistung auch bekommen. Wir haben das Problem, dass von 3 armen Rentnerinnen und Rentnern nur eine einzige den Antrag auf Grundsicherung im Alter stellt. Wir haben das Problem, dass von 2 eigentlich beim Bürgergeld Anspruchsberechtigten nur einer diesen Antrag stellt. Warum? Weil man nicht weiß, dass es diese Leistung gibt, weil man Angst vor den Ämtern hat, weil man sich schämt, weil man zu stolz ist, weil man nicht weiß, welches Amt zuständig ist. Das sind alles Gründe, warum man das nicht tut. Und übrigens finde ich nicht, wie die FDP meint, digital, weil die armen Familien haben nämlich keinen Internetzugang häufig, sondern er müsste eigentlich mit Personal und eben auch mit Bürokratie, ich sage das ganz bewusst, Herr Hang, diese böse Bürokratie, die müsste tätig werden, damit der Sozialstaat wirklich funktionsfähig ist.
Ich fasse mal zusammen, es gibt an dieser Stelle diesen Dissens bezüglich Hohlschuld, Bringschuld, also der Herr Hang hat das als gewissermaßen negative Zäsur bezeichnet. Es gibt einen Dissens bezüglich dessen, ob mehr Geld tatsächlich weniger Armut schafft. Wir wollen aber auch über die übrigen familienpolitischen Maßnahmen neben der Kindergrundsicherung in dieser Sendung noch sprechen. Wir haben ja eingangs gesagt, es ist ein Vielklang aus insgesamt mehr als 150 Maßnahmen, die sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs angesammelt haben sozusagen, darunter auch das Ehegattensplitting oder die beitragsfreie Mitversicherung der Frauen in der Kranken- und Pflegeversicherung. Beides Instrumente, die eben das alte Modell der Hausfrauen-Ehe bzw. der Alleinverdiener-Ehe begünstigen. Und ich möchte jetzt mal fragen, in Anlehnung an den Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ist das alles dringend nötige Familienpolitik oder kann davon auch was weg? Und wenn ja, was und warum?
Also, ich meine, die Ursprünge sind ja eindeutig und meines Erachtens immer noch in so einer Rahmengesetzeslage des Sozialstaates in Deutschland, welches von der Einverdiener-Ehe ausgeht und davon, dass die eine Person eben die Arbeit auf den Markt trägt und sozusagen das Erwerbseinkommen hat und die andere Person ganz viel andere Tätigkeiten verrichtet, die aber unbezahlt sind. Von daher machte ja natürlich auch damals so etwas Sinn wie das Ehegattensplitting. Das war eine Zeit, wo Frauen auch gar nicht erwerbstätig sein durften ohne die Zustimmung ihres Mannes, wo Frauen auch gar nicht vom Grundgesetz her erwerbstätig sein konnten und wo sie auch gar nicht ob ihrer Bildung erwerbstätig sein konnten. Es war einfach eine vollkommen andere Zeit. Mittlerweile haben Frauen mit den Männern gleichgezogen, was die Bildung betrifft. Mittlerweile hat sich das Gesetz so geändert, dass Frauen nach einer Scheidung auf eigenen Beinen zu stehen haben. Aber dennoch lässt man eine Maßnahme, die für eine vollkommen andere Familienkonstellation geschnitten war, weiterlaufen und tendiert jetzt dazu, was ich auch falsch finde, aufgrund auch des Fachkräftemangels zu so einer 2-Vollzeit-erwerbstätigen Familie. Und von daher klar, mit diesen Veränderungen müssen Regelungen, die in die heutige Zeit nicht mehr passen, nämlich das Ehegattensplitting, die kostenlose Mitversicherung bei der Krankenversicherung, Rentenversicherung, das muss weg und stattdessen müssen zielgenaue Förderungen hin für jene, die es brauchen, insbesondere auch in den Bereich der Bekämpfung der Bildungsarmut.
Hat die Ampelregierung denn irgendeinen Vorstoß in diese Richtung unternommen?
Es steht etwas Dubioses in dem Koalitionsvertrag, was ich nie verstanden habe, was aber von einigen Mitgliedern der Koalition tatsächlich so ausgelegt wird, dass es ein erster Schritt raus ist aus dem Ehegattensplitting. Mit diesem Satz, das soll jetzt in ein Familiensplitting übergehen, aber was ein Familiensplitting eigentlich bedeutet, ist mir unklar. Und ich kann einfach überhaupt nicht verstehen, warum hier nicht der Schritt erfolgt. Da verstehe ich auch Herrn Lindner überhaupt nicht, weil das wäre Geld, welches da wäre und wo man zumindest den Einstieg in den Ausstieg vorbereiten könnte, wohl wissen, dass man das nicht von heute auf morgen abschaffen kann.
Was sagen die anderen?
Also noch einmal von der Sache her, Frau Almdinger, bin ich da ganz bei Ihnen, weil in der Tat das Problem ist beim Ehegattensplitting, es profitieren die am meisten, bei denen das Einkommen am meisten ungleich verteilt ist. Und das ist tatsächlich nicht wirklich ein Anreiz. Und es lässt sich deutlich zeigen, dass die Frauenerwerbsquote in Ländern mit Ehegattensplitting schlechter ist als ohne. Insofern wäre ich auch für die Abschaffung. Aber dass da keine Partei und auch die Ampel ran will, das kann ich schon verstehen. Das produziert auf einen Schlag sehr, sehr viele Verlierer. Die würden sich wundern. Und dann sieht man, es gibt auch unterschiedliche Ziele der Sozialpolitik. Die deutsche Sozialpolitik hat natürlich nicht nur das Ziel, das kann man auch wieder gut oder schlecht finden, hat nicht nur das Ziel, Armut zu bekämpfen und Unterschichten zu ermächtigen, sondern es ist natürlich ein großes Unterstützungsprogramm für die Mittelschichten. Also die Tatsache, dass Familien hier gefördert werden, ist ein Mittelschichtenprogramm und dafür wird viel Geld ausgegeben.
Sie sind aber keine Familie, Sie brauchen doch gar keine Kinder, um Ehegattensplitting ziehen zu können.
Man könnte ja mit neuen Ehen anfangen, Herr Hank, dann fällt dieses Verliererargument, wo Sie recht haben, fällt dann weg. Und man kann natürlich auch dafür sorgen, dass bei Ehen, die lange bestehen und die sich darauf gründen, was die Versorgung jetzt angeht, da kann man natürlich auch versuchen, das entsprechend abzufedern, dass dieser Verlust, wo Sie völlig recht haben, dass man das in Grenzen hält. Aber man könnte natürlich, wenn man es wollte, beginnen damit, was die Ampel macht im Koalitionsvertrag. Sie will die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen, wodurch zum Beispiel überhaupt nichts am Ende ändert.
Was tatsächlich geschehen ist, ist eine Reform des Elterngeldes für Geburten ab dem 1. April 2024. Also Besserverdienende, die gemeinsam 200.000 Euro im Jahr oder mehr zu versteuern haben, haben seit 1. April keinen Anspruch mehr auf Elterngeld. Das jetzt nur zur Klärung. Und Herr Buddha-Wegge, jetzt dürfen Sie weiterreden.
Für mich war es aber doch typisch, dass in der Diskussion um die Kindergrundsicherung, sagen wir mal, die Stimmen relativ verhalten waren, die mehr gefordert haben für die armen Familien, wohingegen ein Shitstorm losbrach, also ein öffentlicher Aufschrei, als wirklich Familien, die das gar nicht brauchen. Also wer 300.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen hat, der hat mindestens 350.000 Euro Bruttoeinkommen. So, wenn damit eine Familie also nicht auskommt, dann weiß ich es nicht. So, aber da ging sofort, und das zeigt, wie mittelschichtorientiert die ganze nicht nur sozialpolitische Diskussion ist, sondern wie stark auch Privilegierte ihre Privilegien versuchen zu behalten. Aber den Armen was abzugeben, also die armen Kinder, da kann man einsparen. Aber wo kann man nicht einsparen? Bei denjenigen, die eigentlich wenig brauchen, also zum Beispiel keine höheren Steuern zahlen sollen. Und ich finde, das ist ein Phänomen, dass so wenig Solidarität in der Gesellschaft
jetzt
herrscht.
Jetzt, Herr Hank.
Also, wenn ich Herrn Buddha-Wegge zuhöre, dann entnehme ich dem, dass Sie nur ein Ziel eines Sozialstaates kennen. Das heißt, Umverteilung von oben nach unten und Armut zu verhindern. Dieses Ziel würde ich ja auch unterstützen. Und das ist ja auch mehrfach verfassungsgerichtlich festgeschrieben worden. Jeder soll das Existenzminimum ersetzt bekommen. Aber es gibt schon noch ein zweites Ziel. Und da waren Sie unkorrekt. Es gibt das zweite Ziel, steht auch im Grundgesetz, Ehe und Familie zu fördern. Kann man sagen, passt nicht mehr in die Zeit, dann muss man aber das Grundgesetz ändern. Ehe und Familien zu fördern und natürlich auch mit Geld, das ist ja was, was der Staat hat, ist was anderes als ein Umverteilungsziel von oben nach unten. Und insofern war unkorrekt, Herr Buddha-Wegge, dass Sie sagen, es sei einfach hier nur alles mittelschichtorientiert. Es ist familienorientiert. Wenn man sich anschaut, es gibt eine schöne Statistik der OECD, Taxing Wages heißt die, und die zeigt, wenn Sie hier ein Single sind, ohne Kinder in Deutschland, dann haben Sie eine Sozialquote, eine Steuer- und Abgabequote von 49%. Zu Deutsch heißt es, jeden Euro, den Sie verdienen, werden Sie 50 Cent für arme Familien und für Mittelschichtsfamilien, eben gerade auch für das Elterngeld der Mittelschichtsfamilien ausgeben. Wenn Sie eine Familie mit zwei Kindern sind, dann schrumpft diese Quote auf 33%. Exakt in dieser Differenz sieht man, dass der Staat in der Tat Mittelschichten fördert, aber Mittelschichten dann, wenn sie Ehe und Familie sind. Und insofern kann man tatsächlich sagen, wo kommen wir denn dahin, dass nun reiche zwei Anwälte, die beide ein gutes Einkommen haben, 12 oder 14 Monate lang Elterngeld bekommen und das dann auch noch vom Staat finanziert haben. Aber wenn man sagt, es geht gar nicht drum, dass jetzt hier Armut finanziert wird, das kann man bei einem Einkommen von 200.000 Euro nun wirklich nicht sagen, sondern es geht darum, auch denen die Möglichkeit zu geben, zusammen mit dem Kind eine eigene, andere Existenz der Betreuung und der Fürsorge aufzubauen, dann ist es durchaus gerechtfertigt. Also noch einmal, es geht dabei um die Zielsetzung und man kann nicht alles nur mit Bedürftigkeit von Armen wegwischen, was da nicht rein passiert.
Es muss eine Familie nicht gefördert werden, die in Saus und Braus lebt. Also meine Familie zum Beispiel,
Jetzt beschimpfen Sie die immer. Was heißt hier Saus und Braus? Jetzt geht's zu weit, Herr Butterecke.
Also wer hunderttausende Jahreseinkommen hat, der lebt einfach in Saus.
Ja, also natürlich. Das wollen wir
doch
nicht.
Also darf ich mal dazu was sagen?
Das dürfen Sie, Frau Emmendinger.
Es gibt 20.000 Personen in Deutschland, die zum Beispiel ein Jahreseinkommen von über 1 Million Euro haben. Die muss man nicht als Sozialstaat fördern, wenn sie zum Beispiel eine Ehefrau haben und Kinder.
Eben, wir reden über Familienpolitik in dieser Sendung.
Wir reden hier über was gar nicht existiert.
Also ich möchte noch mal zurückkommen zum Ehegattensplitting und den Alternativen, also grundsätzlich zu dem Reformbedarf in der Familienpolitik. Und Frau Emmendinger, Sie haben vorhin schon mal das Familiensplitting in den Mund genommen, haben dann aber gesagt, das wird als Alternative manchmal gehandelt, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was das...
Ja, so wie es im Koalitionsvertrag steht, kann man es ja auch nicht verstehen. Darf ich jetzt bitte noch was zu diesem Elterngeld sagen?
Das dürfen Sie, ja.
Weil mich das wirklich ein bisschen brummelig macht. Also wir reden jetzt hier über 300.000 oder 200.000 Euro zu versteuern im Einkommen. Und wir reden dann, ich glaube, das war Herr Hank, der das sagte, über zwei Rechtsanwälte, Rechtsanwältin, Rechtsanwalt. Wir wissen, dass diese Personen so gut wie überhaupt gar kein Elterngeld beziehen. Niemals nehmen die 2x11 oder 2x12 Monate. Das ist total Quatsch. Also je mehr Personen verdienen und je mehr sie gerade in diesem Zeitpunkt sozusagen in Arbeit, in guter Arbeit sind, desto geringer ist das Elterngeld, welches sie beziehen. Und desto mehr haben sie natürlich die Chancen, da zusätzliche Leistungen über Kinderfrauen oder entsprechende Kitas oder Ganztagsschulen und so weiter und so fort. Man könnte sich da wünschen, und das wünsche ich mir sehr, dass wir eine bessere Statistik haben, sodass wir nicht nur über die Höhen sprechen, sondern dass wir es auch verankern können in die tatsächlichen Leistungsbezieher und dann auch uns fragen, und das kam ja in der damaligen Diskussion immer, gerade die Vorzeigeväter nehmen dann kein Elterngeld mehr. Es sind nicht diese Vorzeigeväter, die in diesen Einkommenslagen überhaupt Elternzeit nehmen. So, das wollte ich einfach nur dazu sagen.
Ja, und
jetzt mit dem Familiensplitting.
Genau.
Es gibt natürlich sogenannten Realsplitting. Es gibt ganz viele alternative Methoden, die wesentlich gerechter sind. Und die, das hatte ja Herr Hank zu Recht gesagt, natürlich dieses grundgesetzliche Recht der Forderung von Ehe und Familie auch nachgehen. Also eine Ehe stützen. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass es Incentivierungen gibt für ungleiche Einkommen, die, und das haben ganz, ganz viele auch Ökonomen nachgerechnet, tatsächlich dazu führen, dass man die Erwerbsarbeit zurückzieht, dass man länger unterbricht, dass man eher auf Teilzeit geht und dadurch sehr viel Steuer spart. Und das kann gerade in den jetzigen Zeiten nicht das Ziel sein einer guten Familienpolitik, die ja gleichzeitig auch eine gute Arbeitsmarkt- und eine Sozialpolitik und Bildungspolitik zu sein hat. Mhm. Insofern müssten wir uns auch mal über den Begriff der Familienpolitik verständigen, der im Moment so isoliert verhandelt wird, aber doch wirklich aufs Intimste mit anderen Politikbereichen verschränkt werden muss.
Ja, und wir haben bislang auch noch gar nicht über das Konzept Familie geredet, das sich ja auch massiv verändert hat. Also Familie ist eben heute längst nicht mehr die klassische Formation Vater, Mutter, Kind, Kinder. Es gibt Regenbogenfamilien, Co-Parenting, Single-Mütter, natürlich die Alleinerziehenden. Ist die Familienpolitik auf diese Varianz der Familienform eingegangen und hat es da Ihrem Eindruck nach in der Regierungszeit der Ampel Fortschritte gegeben, Herr Hank?
Naja, die Patchwork-Familie ist vielleicht noch nicht der Normalzustand, aber sie ist stark auf dem Vormarsch. Und in der Tat, da würde ich sogar sagen, das erschwert auf jeden Fall für jede Regierung, gleich welcher Couleur, die Politik, weil die Zeiten in der Tat nicht mehr so einfach sind, wie sie es mal, zumindest in klassischen Ideal oder auch Klischee gewesen sind, als es eben ein Ehepaar gab mit Kindern. Aber im Prinzip unterscheidet das natürlich nicht. Es geht vor allem drum, wo Kinder sind und wo Mütter und Väter sind. Unabhängig in welchem Wechsel es neue Partner, neue Ehepartner gibt oder indem es gleichgeschlechtliche Partner gibt mit Kindern. Immer da, wo Kinder da sind, da geht's um Familienpolitik. Das wäre jetzt mein Vorschlag für eine Arbeitsdefinition einer Familienpolitik in Zeiten des Patchworks.
Nochmal, so ganz kurz, Sie fragten eben, Frau Maul, hat sich da was geändert? Natürlich hat sich was geändert. Also das Recht zu heiraten, das Adoptionsrecht, das Namensrecht, also dass man sozusagen sicher auch schon scheut, Kinder zu bekommen. Das ist es, was mir im Moment am meisten Sorge macht, dass man sozusagen diese Familien ja, so zerredet, dass man Unsicherheiten erzeugt und tatsächlich immer mehr, und das zeigen auch Untersuchungen auch aus meinem Hause, sagt, also das mit diesen Kindern, das ist mir einfach so unsicher, dass das schränkt dergestalt meine Arbeitsmarktchancen ein. Die Absicherung, insbesondere die Wiedereinstiege, sind unklar. Die Verteilung der Pflegeleistungen zwischen Vätern und Müttern sind unklar. Und das ist natürlich auch etwas, wo es jetzt gar nicht um finanzielle Verteilungen geht, sondern einfach um die Attraktivität auch eine Familie, also die ich ja immer dann mehrgenerational definiere, zu führen.
Aber ich meine, Frau Almdinger, das ist natürlich ein säkularer Trend in allen OECD-Ländern, in allen reichen Ländern, völlig unabhängig davon, ob sie einen dicken Sozialstaat haben und viel Familienpolitik machen oder ob sie einen schlanken Sozialstaat haben. Von USA über die Schweiz bis Deutschland und die nordischen Ländern, überall gehen die Reproduktionsraten zurück.
Ja, aber sie haben gleichermaßen große Unterschiede in den Reproduktionsraten, die man auch erklären kann.
Ich glaube in Deutschland jetzt bei 1,36.
Ja, und ein Stück kann man es mit Corona, aber zum anderen kann man es eben auch damit zeigen, dass das Frauen glücklicherweise mittlerweile wissen, auf was sie sich da einlassen, wenn längere Unterbrechungen als bei Vätern stattfinden, denn Teilzeit-Karriereentwicklungen reduziert und das Lebenseinkommen von Frauen dann nach wie vor im Vergleich zu Männern, jeweils mit zwei Kindern, um fast 1 Million niedriger ist, was sich dann wiederum in den Pensionen und so etwas zeigt. Also da brauchen wir wirklich andere Regelungen und eine andere Incentivierung auch also von Vätern, sich da mehr um Kinder zu kümmern.
Ich glaube, meiner das Meinung sind individuelle nach, Präferenzen, Frau Almdinger.
Das sind keine, das sind hochgradig, wenn Sie einer Meinung sind mit mir, ja, was das Ehegattensplitting betrifft, dann können Sie hier nicht nur über individuelle Präferenzen, sondern also sehr starke staatliche
Meiner Meinung nach müsste mehr getan werden für die Alleinerziehenden. Das ist die Gruppe übrigens mit Kindern, die am stärksten von Armut betroffen ist. 43,2%, so viel wie noch nie, der Alleinerziehenden sind nach den EU-Kriterien unterhalb der sogenannten Armutsrisikoschwelle. Und die Mehrkinderfamilien sind natürlich in ähnlicher Weise betroffen. Da würde ich auch das Hauptproblem mit darin sehen, dass es an Vernünftigen, das heißt nicht nur mit Personal und Sachmitteln gut ausgestatteten, sondern auch mit Öffnungszeiten gut versorgten Kinderbetreuungseinrichtungen fehlt. Das müsste verstetigt werden und es müsste dafür gesorgt werden, dass eben Frauen nicht die Sorge haben müssen, dass ganz besonders in einer Pandemie hat man das gesehen, dass eben dann diese Kinderbetreuungsmöglichkeiten vorhanden sind.
Da sind wir jetzt im Prinzip auf natürliche Art und Weise zu dem Thema gekommen, über das wir auf jeden Fall auch noch reden sollten. Betreuungssituation, Betreuungsinfrastruktur, Gleichstellung der Geschlechter und Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehören eindeutig zu den Zielen von Familienpolitik. Und mir ist zum Beispiel letzte Woche eine DPA-Agentur regelrecht ins Auge gesprungen. Schlagzeile: Trend zu mehr Teilzeitbeschäftigung setzt sich fort. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden arbeitete 2023 jede zweite Frau in Teilzeit. Bei Männern lag der Anteil nur bei 13%. Also, Frau Almendinger, ich weiß, dass Sie sich mit diesem Thema vielfältig beschäftigt haben. Woran liegt's nach wie vor und was muss passieren?
Nun, es liegt daran, Herr Hank würde sagen, das sind Präferenzen. Ich würde sagen, das sind sehr stark auch strukturelle Anreizsysteme, die da wirken, dass Frauen grosso modo viel, viel länger unterbrechen als Männer und dass sie dann in Teilzeit, Sie haben ja die Zahlen eben wunderbar wiedergegeben, dass das eben zu gebremsten Karriereentwicklungen führt, auch zu gebremsten Zugängen zu hochrangigen Positionen. Und das, was wir brauchen, und das ist jetzt wiederum etwas, was auch im Koalitionsvertrag steht, ist, dass wir die Vätermonate ausdehnen. Das wurde im Moment noch nicht angepackt. Mal sehen, ob es jetzt in der verbleibenden Zeit der Ampel Regierung angepackt werden wird, dass wir vielleicht auch uns überlegen müssen, ob wir das Elterngeld ganz anders schneiden, dass wir kürzere Zeit Elterngeld zahlen, aber mit einer höheren Ersatzquote des letzten Einkommens.
Was heißt das genau? Das verstehe ich noch nicht.
Naja, wir haben ja im Moment diese 66%. Man könnte ja auch sagen, man zahlt drei Monate lang 100%. Ja, dann würde ich schon denken, dass dieses finanzielle Abwägen innerhalb eines Haushalts anders ausfällt und auch Männer mehr dann aussetzen. Und wir wissen, dass in dem Moment, wo sich Arbeitgeber nicht mehr so klar sind, dass Frauen, wenn sie dann Mütter werden, länger aussetzen, sondern dass Väter wie Mütter aussetzen und vielleicht beide so 4-5 Monate, dass dann das Spiel ein anderes ist und dass wir dann nicht diese große Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, und das ist jetzt nicht nur in finanzieller Situation, sondern auch, was die ganze Frage der kulturellen Einbettung, der sozialen Einbettung und so weiter und so fort betrifft, erzeugt.
Leuchtet mir ein, Teilzeit ist tatsächlich ein Karrierehindernis, das ist das eine. Und das andere, das Wort Überforderung hat mir auch eingeleuchtet. Es ist natürlich schon ein großer, wie soll man sagen, Perfektionismusanspruch der Generation, über die wir gerade reden, und zwar verständlich, also Karriere machen, gut im Beruf sein und wirklich gut als Eltern zu sein und eine gute Familie zu führen. Das ist schon heftig, das alles zusammen.
Herr Butterwegge hat ja zu Recht den Hinweis gemacht, vorhin vor 2 Minuten, auf die Betreuungsinfrastruktur, also die Versorgung mit Kita- und Ganztagsschulplätzen. Und da gibt es, nach allem, was ich gelesen habe, nach wie vor riesengroße von Löchern in Eimern war doch vorhin.
Ja, man kann immer noch mehr machen, aber seit Frau von der Leyen...
Ja, die Leaky Buckets, genau. Die Leaky Buckets von Herrn Hank schlagen dazu, genau.
Seit Frau von der Leyen das Recht auf einen Kita-Platz eingeführt hat, sind die Betreuungsmöglichkeiten explodiert in Deutschland. Bei uns im Viertel, die Pizzerien machen zu und das sind Kindertagesstätten. Da sagt doch niemand, es hätte sich nicht Gigantisches getan in der Betreuung.
Also selbst in dem wunderbaren Berlin kann ich sagen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirkliche Probleme haben.
Und in Köln ist das auch so. Also dann ist Frankfurt dann wohl offensichtlich Frankfurt, so ein Paradies. Also es ist auch immer noch so, dass für eine junge Familie das ganz, ganz schwierig ist, da einen entsprechenden Platz zu bekommen. Man muss lange vorher, aber natürlich
hey,
ist das
Herr
so.
Herr Hank, das können Sie nachlesen.
Hat sich da in letzter Zeit was bewegt oder hat sich unter der Ampelregierung diesbezüglich etwas bewegt?
Ja, es hat sich was bewegt, aber wir hatten einfach nicht genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insofern ist die Anzahl der Kindertagesplätze das eine, die Öffnungszeiten, die Zuverlässigkeit ist was anderes und die Qualität ist nochmal was Drittes. Und da müssen wir unterscheiden, weil mit puren Zahlen kommen wir hier nicht weiter.
Wir biegen ein in die Schlussrunde mit Blick auf die Uhr.
Schade.
Ja. Herr Hank, wie sehe aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Reform der Familienpolitik aus, damit sie von Ihnen den Stempel fortschrittlich erhalten würde?
Ziel der Familienpolitik muss es in der Tat sein, wenn es um Armutsverhinderung und Armutsreduktion geht, dann muss es darum gehen, Menschen in Arbeit zu bekommen. Denn die beste Medizin gegen Armut ist eine Erwerbstätigkeit. Das wäre die beste Familienpolitik, die jedenfalls dazu da ist, Armut zu verhindern. Und im Vergleich dazu ist die jetzige Ampelpolitik eine schlechte Politik, weil sie Armut zementiert, dadurch, dass sie das Fordern aufgegeben hat und nur noch Fördern heißt, mehr Geld geben, aber die Entwicklungschancen vielleicht nicht verbauen, aber erschweren. Also insofern gegen das Ziel, das sie behauptet zu verfolgen, nämlich Armut zu verhindern, stabilisiert sie arme Familien.
Herr Butterwegge, welche familienpolitischen Schwerpunkte sind aus Ihrer Sicht sinnvoll und sehen Sie eine Chance, dass sich die Dinge bis zum Ende der Regierungszeit der Ampel noch in diese Richtung bewegen?
Für mich ist eine gute Familienpolitik eine, die sich um die Familien kümmert, die es besonders schwer haben. Also für mich gibt es keine Familienpolitik für alle, weil ich glaube, es gibt Familien, die brauchen keine Familienpolitik. Und was ich gerade bei Herrn Hank gehört habe, sozial ist, was Arbeit schafft. Nein, Herr Hank, sozial ist, was Armut abschafft. Und Bildung, die Sie hochhalten, wird für mich manchmal auch zur Ideologie, um Armutsbekämpfung zu torpedieren. Es wird halt die nötige Umverteilung von oben nach unten beantwortet damit, dass man auf Arbeit und auf Bildung setzt und damit aber das Geld bei denen belässt, die es schon haben. Und das ist für mich unbefriedigend.
Frau Almendinger, Sie haben das letzte Wort. Was muss passieren, damit die Familienpolitik zukunftsfähig wird?
Zunächst mal denke ich schon, dass wir uns auf jene Familien, jene Kinder zu konzentrieren haben, die es am schwierigsten haben, die Kinder aus Migrationsfamilien, Flüchtlingskinder, Kinder, die aus bildungsfernen, wie man so unschön sagt, Elternhäusern kommen. Eine gute Familienpolitik ist für mich aber auch eine Gleichstellungspolitik. Und da würde ich jetzt Herrn Butterwegge tatsächlich widersprechen, weil eine Gleichstellungspolitik natürlich auch was mit Familienpolitik zu tun hat. Wenn sie nämlich weiter erlauben sollte, Kinder und Karriere zu machen und Frauen wie auch Männer nicht vor dieses entweder Karriere- oder Kinderdilemma stellt.
Armutszeugnis oder Fortschritt? Wie gut ist die Familienpolitik der Ampel? Das war das Thema dieses Forums in SWR Kultur. Heute mit der Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Almendinger, mit dem Armutsforscher Christoph Butterwegge und mit dem Wirtschaftsjournalisten und FAZ-Kolumnisten Rainer Hank. Ich bin Doris Maul, bedanke mich bei den Gesprächspartnern, bedanke mich bei Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.